Tod, Verwesung, die blutflüssige Frau, die Zöllner, die Sünder, die Kranken, die stadtbekannte Sünderin. Er sucht den Kontakt, er berührt sie und fällt dadurch komplett aus den Denkmustern der damaligen religiös Verantwortlichen heraus. Seine Beziehung zu den Heiden, der Kontakt mit ihnen war damals nicht verboten, aber man hat in der Regel das Haus von ihnen nicht betreten. Ihr wisst, sagt Petrus, Apostelgeschichte 10, 28, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit den Heiden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Jesus macht sich aber als der Hauptmann von Kapharnaum für seinen kranken Knecht um Heilung, bittet auf dem Weg dahin, er möchte das Haus betreten. Und wahrscheinlich will ihm der Hauptmann da Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, das vermeiden, dass er ihn da eine gewisse Not bringt. Er weiß ja um dieses Verhalten der Juden und sagt, es reicht, wenn du es aus der Ferne machst, du brauchst mein Haus nicht zu betreten. Im Evangelium werden im Übrigen drei Hauptleute oder in der apostolischen Überlieferung dann noch hinzugenommen, erwähnt: der Hauptmann von Kapharnaum, der Hauptmann unter dem Kreuz und der Centurio Cornelius. Und alle drei werden positiv dargestellt. Als das Weltgericht beginnt, stehen die Angeklagten vor dem Richter. Jesus klagt dieses Geschlecht an, also die Generation, die Jesu Predigt gehört und seine Wunder gesehen hat. Während des Gerichtsverfahrens erheben sich die Zeugen von ihren Plätzen und legen die Plädoyers ab. Und das ist die Königin von Saba und die Nineviten, und sie zeugen gegen diese Generation. Gerhard Lofing schreibt, dieses Doppelwort ist eine erschreckende Provokation. Die Zeugen, die gegen Israel auftreten, sind Heiden. Und es war in der damaligen Zeit ausgemacht, die praktizierenden Juden kommen in den Himmel, die Heiden sowieso in die Gehenna. Und strittig und erörterungswürdig waren nur zwei Fälle. Das war, wenn Juden abständig waren, also mit dem Glauben es nicht so genau genommen haben, oder wenn es fromme Heiden gegeben hat. Da hat man diskutiert, wohin die kommen. Aber dass Heiden Beisitzer im Gericht sind, aufstehen, ein Plädoyer gegen die Juden ablegen, das war unvorstellbar. Eine Mega-Provokation. Und wenn man noch weiter hinschaut, richten sich sämtliche Gerichtsankündigungen Jesu gegen Israel. Es gibt kein einziges Gerichtswort gegen die Heiden. Lesen Sie mal Ezechiel nach, 25 bis 32, Drohreden gegen Ammon, Moab, Edom, Ägypter, die Philister, gegen Tyrus und Sidon. Bei Jesus nichts dergleichen. Also eine komplett andere Sicht auf die Heiden. Zum Schluss noch vielleicht die Samariter. Die Quellen der damaligen Zeit sprechen nicht von einer generellen Feindschaft, aber das Verhältnis war auch keineswegs positiv. 8 nach Christus haben Samariter Knochen auf dem Tempelplatz ausgestreut, um den Juden eins auszuwischen, um ihren heiligsten Ort zu entweihen. Bei Johannes lesen wir, sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter und ein von einem Dämon Besessener. Also Samariter wird da keineswegs positiv verwendet. Denken wir an das Gespräch mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern, heißt es bei Johannes. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem durch samaritanisches Gebiet kommen, werden sie nicht aufgenommen. Die Jünger wollen Feuer vom Himmel herunterfallen lassen, um sie zu bestrafen. Jesus verbietet es ihnen. Ein Samaritaner steht im Mittelpunkt seines Gleichnisses. Und er schickt die Jünger ausdrücklich auch, Apostelgeschichte 1,8, nach Samaria. Vielleicht noch zum barmherzigen Samariter, damit sie das auch verstehen. In dieser Geschichte gehen ja ein Priester und ein Levit vorbei. Jetzt sind wir wieder beim ersten Thema, bei kultischen Reinheit. Zweimal im Jahr hatten die Priester für eine Woche Dienst im Tempel. Die meisten wohnten in Jericho. Also, und die pendeln da hin und her. Jetzt sehen die da einen und gehen davon aus, der halb tot da liegt, dass er schon tot ist und dass sie sich kultisch rituell verunreinigen. Wir haben es mit gewissenhaften Kultusbediensteten zu tun, schreibt Ecki. Durch Leichenberührung würden sie Schaden an ihrer Berufstauglichkeit nehmen und aufwendige Reinigungsrituale erfüllen müssen. Die Identifikation mit ihrem Dienstrecht hindert sie daran, sich vor dem Hilfsbedürftigen zu beugen, sich ihm zuzuwenden und seiner anzunehmen. Die Vorschrift, sich mit für Kultusbeamte Kontakt mit der Sphäre des Todes zu meiden, wurde in sadduzäischen Kreisen sehr streng ausgelegt. Also das nochmals eine Bestätigung von all dem, was ich vorher gesagt habe mit rein und unrein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist meine erste Zusammenfassung zu dieser Frage, ob Jesus von soziologischen Kriterien her verstanden werden kann, ob er sich nach der Umwelt, wie sie damals eben vorgegeben war, bestimmen hat lassen. Also in Bezug auf die Reinheitsvorschriften und viele andere Berufsgruppen, die damals als unrein eingestuft worden sind, kann man das ganz sicher nicht sagen. Und es wird noch weit heftiger. Ich werde das darlegen anhand der Lehrtätigkeit seiner Inhalte, die Christus gesagt hat. Es gibt fast kein Evangelium, das kann ich jetzt nach gründlichem Studium sagen, wo der Herr nicht komplett aus allen Mustern der damaligen Zeit herausspringt. Letztlich heißt das, hängt das damit zusammen, dass er nicht nur ein Geistbegabter ist, sondern, wie der Engel bei der Verkündigung sagt, ein Geistgezeugter. Er kommt ganz und gar aus der Welt Gottes. Und damit, wenn Sie das ernst nehmen, beantworten sich sehr, sehr viele Fragen in Ihrem Leben. Amen.